spielen Computer eigentlich Spiele? Wie schreibe ich selbst einen Algorithmus, der Spiele spielt? Was ist eigentlich dieses Minimax? Falls euch diese Fragen nachts nicht schlafen lassen oder ihr euch auch einfach für die Logik hinter Computerspielen interessiert, dann seid ihr hier genau richtig. Fisk, ein Mensch aus dem Chaos, der gerne Ordnung in Software hat, wird uns heute einige dieser Fragen beantworten. Ich bitte um einen großen Applaus für Fisk.
Hallo, dann würde ich auch direkt erstmal anfangen und ein bisschen vorweg. Ich hoffe, ihr seid nicht zu sehr enttäuscht. Ich meine eher Logikspiele und sowas, also sowas wie Go, Schach oder Tic-Tac-Toe und nichts, so, was sowas wie Blackjack ist oder Poker oder Memory oder Realtime-Computerspiele. Genauer gesagt meine ich, dass Spiele nur von zwei Spielenden gespielt werden, die gegeneinander spielen, das rundenbasiert und abwechselnd und es sowohl perfekte Informationen gibt, als auch das Spiel an sich deterministisch ist. Also einfach gesagt geht es hier um Spiele als formale kompetitive Interaktion. So. Genau, dann würde ich noch erstmal sagen, während des Vortrags werde ich auf verschiedene Themen eingehen und deswegen ein paar Grundbegriffe. Spielzustand, das meint immer, was gerade von dem Spiel alles an Informationen vorhanden ist für einen Zustand. Das wäre bei Tic-Tac-Toe einfach das Tic-Tac-Toe-Feld mit den entsprechend schon gesetzten Kreuzen und Kreisen und wer gerade am Zug ist. Und Zug meint eine Aktion oder eine formale Interaktion, die man mit diesem Spiel machen kann. Bei Tic-Tac-Toe wäre das jetzt einfach ein Kreuz oder ein Kreis setzen, je nachdem, welches Spiel man halt ist. Dann gibt es noch den Endzustand. Das ist einfach ein Spielzustand, in dem das Spiel bereits entschieden ist. Das heißt, es wurde schon gewonnen oder das Spiel ist definitiv als unentschieden festgelegt. Und grundsätzlich gibt es auch ein paar einfache Ansätze, die man für verschiedene Spiele nutzen kann und wo man einfacher Spiele spielen kann. Zum Beispiel einfach zufällig einen Zug spielen. Das ist zum Beispiel bei Schere, Stein, Papier tatsächlich die optimale Strategie. Und für einige Arten von Spielen kann das auch sehr gut sein, zufälligen Zug zu spielen. Genauso ist auch möglich, einfach nur den bestmöglichen Zug zu spielen, der aktuell die meiste Verbesserung bringt. Und es gibt noch regelbasierte oder heuristische Ansätze, wo man zum Beispiel für bestimmte Standardsituationen schon Antworten parat hätte. Beim Tic-Tac-Toe könnte man zum Beispiel sagen, gibt es bereits eine Linie, auf der zwei gleiche Zeichen sind, dann setze ich mein Zeichen auch auf diese Linie, weil entweder ist das vom Gegner, das heißt, ich muss es blockieren, und wenn es mein eigenes ist, würde ich gewinnen. Hier natürlich wäre auch die Anpassung besser, wenn man vorher noch die andere Heuristik macht, dass man schaut, ob man überhaupt gerade das Spiel gewinnen kann und erstmal das tut. Und das hilft auch gleichzeitig auf Kombinationen zu kommen, denn diese einfachen Ansätze sind auch schon, wenn man sie miteinander kombiniert, oft gut genug für einfachere Spiele und lohnen sich erstmal anzuschauen. Und wenn das nicht reicht, also wenn man irgendwie ein bisschen mehr über ein Spiel nachdenken muss, gibt es auch eine Möglichkeit, wie man das strukturiert machen kann. Das sind dann Suchalgorithmen, die sich das gesamte Spiel, also den Spielablauf, als einen Graph vorstellen. Genau gesagt ist das eine Formalisierung dieser Annahme mit, okay, wenn ich jetzt mein Tic-Tac-Toe, mein Kreuz dahin mache, dann kann der Gegner da einen Kreis machen, hat deswegen eine Doppelfalle und dann deswegen muss ich an einer anderen Stelle ein Kreuz setzen. Und wenn man das Ganze formalisiert betrachten möchte, kann man das zum Beispiel machen, indem man den Spielbaum, also den Ablauf des Spiels, als einen Graph darstellt. Das heißt, Spielzustände selbst sind Knoten. Die Wurzel des Spiels, also der Anfang, ist der Spielzustand, der ganz oben im Graphen ist, und Kanten gehen immer von einem Spielzustand zu einem anderen, wie hier in dem Beispiel von A nach B, wenn es einen Zug K gibt, der von A gespielt dann zu B führt. Und am Beispiel an Tic-Tac-Toe könnte man das so sehen, das heißt, hier sieht man das leere Feld als Startzustand, jeweils mit den Koordinaten für die einzelnen Positionen. Als erstes ist Kreis dran und spielt jetzt hier zum Beispiel den Zug A1. Das heißt, dann wird jetzt hier Kreis gespielt haben. Und damit ist jetzt hier der Spielzustand entsprechend angepasst. Hier sieht man auch, dass dieser Spielbaum schon sehr, sehr groß wird. Das heißt, hier diese ganzen Punkte bedeuten, dass da noch deutlich weitere und andere Spielzustände existieren. Hier unten ist nochmal ein Beispiel für, wie das dann aussieht, wenn der Spielzustand zu Ende ist. Es gibt einfach keine folgenden Kanten, was hier in dem Fall ist, weil das Spiel unentschieden ist. Und dieser Teil, wo man den Stern sieht des Spielbaums, ist hier nochmal weitergeführt. Und das ist das, was ich auch vorhin schon angesprochen habe. Das ist ein Zustand, der jetzt schon, falls Kreis perfekt spielt, auch für Kreis schon gewonnen ist. Denn egal, wo Kreuz spielt, wie man jetzt hier zum Beispiel sehen würde, wenn Kreuz direkt das blockiert, kann Kreis noch eine Doppelfalle machen und dann würde ebenfalls auch Kreis gewinnen. Und falls Kreuz versucht, die Doppelfalle zu blockieren, würde Kreis einfach direkt schon das Spiel gewinnen. Und wenn jetzt diese einfacheren Ansätze nicht reichen und man auf diesen Ansatz gehen muss, gibt es auch zwei relevante Algorithmen, die das nutzen. Das ist MCTS und Minimax. Und für den Ablauf davon ist es auch sehr relevant, wie groß und wie relevant dieser Spielbaum wird. Und das ist der Verzweigungsgrad. Wenn man das hier in diesem Beispiel sieht, wäre das hier eigentlich 9. Das heißt, für jedes dieser einzelnen Aktionen, die man machen kann, gibt es eine Kante. So. Und wenn man jetzt sich mal den Verzweigungsgrad von verschiedenen Spielen anschaut, hat man auch schon eine gute Schätzung, wie schwer diese Spiele an sich sind. Hier sieht man auch bei Tic-Tac-Toe ist das 4. Das ist eine Schätzung. Es ist tatsächlich noch ein kleines bisschen niedriger als das. Dame ist mit 2,8 extrem niedriger Verzweigungsgrad. Und bei Go sieht man, es hat einen extrem hohen Verzweigungsgrad. Das heißt, selbst wenn ich nur ein paar Schritte tiefer in diesen Suchbaum gehen würde, habe ich entsprechend exponentiell viele Zustände. Deswegen ist hier nochmal in der zweiten Spalte dann der 10er Logarithmus der Zustände dargestellt. Das heißt, die 3 bei Tic-Tac-Toe heißt, das bewegt sich so in der Range von 1000. Und bei Go würde das jetzt eine Zahl mit 170 Nullen sein. Und das zeigt, wie extrem relevant der Verzweigungsgrad ist und wie unterschiedlich auch verschiedene Spiele sind. Und wenn man jetzt wieder zurückkommt auf diese Gedanken haben und versucht jetzt ein Spiel möglichst gut zu spielen und ich überlege jetzt, okay, was ist der erste Zug, den ich machen kann, wie kann dann der Gegner darauf antworten, gibt es einen Algorithmus, der genau diese Überlegung macht. Und das ist Minimax. Und genauer gesagt ist es, dass es eine Tiefensuche in dem Graphen mit einer maximalen Tiefe macht. Das heißt, man schaut K-Schritte in die Zukunft und für diesen Teil wird der komplette Spielbaum exploriert. Und falls dann ein Endzustand oder die festgelegte Tiefe K erreicht wird, werden dann diese Zustände bewertet und diese Bewertung wird nach oben weitergegeben. Was natürlich auch direkt zwei Fragen aufwirft, wie bewertet man Spielzustände und wie wird das genau nach oben weitergegeben? Zu den Bewertungen. Einfach gesagt ist eine Bewertungsfunktion nur irgendetwas, was einem Spielzustand eine Zahl zuordnet. Das kann sowas sein wie geschlagene Figuren oder eine konkrete Position auf dem Spielfeld oder auch wie viele sichere Punkte man schon hat, falls sowas überhaupt beim Spiel gilt. Denn im Allgemeinen ist es extrem schwer, eine sehr gute Bewertungsfunktion für ein Spiel zu schreiben. Und wenn man jetzt nochmal auf die Implementierung schaut, ist es so, dass es sehr auf die Spezifikation kommt, wie man jetzt die Bewertungsfunktion formalisiert hat, damit man auch tatsächlich jetzt das auch als Min-Max-Algorithmus hat und nicht als Max-Min-Algorithmus oder als Min-Min, was in der Praxis nur dann relevant ist, wenn es dadurch wirklich schlechter wird, aber für Bewertung ist es trotzdem sinnvoll, wenn man die Formalisierung genau darauf achtet. Das heißt, es ist ja wichtig, dass diese Funktion, die den Spielzustand bewertet, nicht davon abhängt, wer gerade am Zug ist, sondern einfach eine Bewertung für den Spielzustand an sich gibt. Und dass jeweils eine der Spielenden den Zug, diesen Score minimieren möchte und die andere möchte den Score maximieren. Und dann könnte eine Berechnung wie so aussehen. Das heißt, hier unten im untersten Layer 4 würden jetzt diese Spielzustände bewertet und würden Zahlen bekommen. Und wir sehen jetzt hier, dass hier aktuell die Max-Spielende am Zug ist, was heißt, dass auf dem Layer drüber Min-Spielende am Zug ist und Min-Spielende würde dementsprechend natürlich den Zug nehmen, der den eigenen Score minimiert, also das geringere von beiden. Deswegen wird hier zum Beispiel in der unteren linken Ecke die 10 nach oben propagiert. Und so wird das jetzt für jeden Knoten immer weiter bis nach oben gegeben, bis ganz oben die Endzustandsbewertung ist. Und das gibt dann eine Bewertung für alle Zustände in diesem Baum. Und wenn man jetzt einen Zustand spielen möchte, kann man in Layer 1 schauen, welcher die bessere Bewertung hat und dann dementsprechend diesen Zug spielen. Und hier sieht man auch, dass es ganz auf der rechten Seite einen Pfad gibt, der komplett immer den gleichen Score enthält. Und das ist sozusagen der optimale Verlauf für die aktuelle Tiefe. Das würde man dann Principal Variation nennen. So. Und wie ihr vielleicht auch schon gesehen habt bei den Spielen, dass es sehr schnell vorkommen kann, dass die Anzahl der Zustände extrem groß wird, ist es manchmal sinnvoller, wenn man vielleicht versucht, irgendwie diese Minimax-Bewertung zu schätzen. Und Monte Carlo Tree Search ist ein Algorithmus, der das mehr oder weniger macht. Oder so verstanden werden kann. Das heißt, es wird einfach erstmal zufällig das Spiel so lange zu Ende gespielt, bis es entschieden wird. Und es wird sich gemerkt, wie oft welche Spielende gewonnen hat. Und dann werden die Spielzustände dementsprechend bewertet. Das passiert in 4 hauptsächlichen Schritten. Das erste ist die Auswahl eines Spielzustands. Das wäre jetzt hier, würde jetzt A1 ausgewählt werden. Dann kommt die Expansion, das heißt, es wird Nachfolger generiert. Das wäre jetzt dieser Kreis. Und dann kommt der Rollout. Das ist der Teil mit, das Spiel wird zufällig gespielt. Das heißt, beide Spielende spielen einfach zufällig irgendeinen Zug, so lange, bis das Spiel entschlossen wird. Und sobald das Spiel dann entschlossen wird, wird dieser Gewinn nach oben wieder weitergegeben und die Wahrscheinlichkeiten, die drüber im Suchbaum liegen, angepasst. In einem Beispiel würde das dann genau so aussehen. Das heißt, man würde jetzt hier bei den Knoten unten links 3-3 einen neuen Knoten generieren. Aktuell wurden in diesem Knoten noch keine Spiele simuliert. Das heißt, der bekommt dementsprechend 0 Spiele simuliert, 0 davon gewonnen für die entsprechenden Spielenden, die auf diesem Layer dran sind. Und jetzt wird in diesem Knoten das Spiel simuliert. Und man sieht, das Spiel wird verloren für Weiß. Das heißt, Weiß hätte jetzt 0 von 1 von Simulation gewonnen, aber Grau drüber hätte 4 von 4 der Simulation in diesem Knoten dann gewonnen. Und so wird auch dann diese Zahl eben weiter in den Spielbaum propagiert. Und die Wahrscheinlichkeiten ändern sich dadurch auch im gesamten Baum von anderen Zügen. Ich würde auch jetzt schon mal zu einer kleinen Zusammenfassung kommen. Das heißt, das erste Wichtigste ist, dass tatsächlich auch diese ganzen einfachen Ansätze auch schon sehr gut sind, erstmal auszuprobieren, wenn man anfängt, ein Algorithmus für ein Spiel zu implementieren. Denn oft bringen sie schon gute Erkenntnisse als Vergleich mit eigenen Implementierungen oder späteren Verbesserungen. Und sie helfen auch, um bestimmte Spielweisen gut zu verstehen. Also wenn wir zum Beispiel auf das Greedy zurückkommen, ist das sehr gut, um zu verstehen, okay, wie würden Spielende das Spiel spielen, die nur sehr, sehr kurzfristig denken und einfach immer nur den besten aktuellen Zug machen würden. Und außerdem ist es wichtig, dass man von Anfang an damit plant, dass man viel an seinem Code und auch an der Varianz anpassen und iterieren wird, weil man so durch kleine Verbesserungen immer besser vorankommt, als von vornherein versuchen zu planen, wie es ausfallen würde. Denn auch da ist es sehr so, dass die Formalisierung extrem relevant ist und schon kleine Änderungen daran den Algorithmus falsch machen könnten oder man nicht mehr exakt den besten Zug für sich selbst und dann den schlechtesten Zug des Gegners bewertet, sondern den besten Zug für sich selbst und dann wieder den Spielzug, der aus der eigenen Sicht am besten wäre, was ein anderes ist, als wenn der Gegner den Spielzug spielen würde, der für sich selbst der Beste wäre. Und hier ist auch der wichtigste Test, wichtigste Tipp, testen. Es ist ganz wichtig, dass man schon möglichst früh damit anfängt, die eigene Implementierung gegen andere Implementierungen zu testen. Deswegen auch schon einfach ein paar einfache Ansätze zuerst machen. Und auch zum Beispiel sich Rollouts anschaut, ob diese ganzen Ergebnisse sinnvoll sind und zu dem passen, was man erwartet. Denn es ist sehr schwer zu predikten, was jetzt für ein konkretes Spiel in der Praxis dann tatsächlich auch wirklich gut ist. Es hängt nämlich nicht nur von dem Spiel an sich ab, sondern auch von der Architektur und von der Umgebung, wie man das Spiel spielen möchte. Also zum Beispiel, ob man Informationen von einem Spiel mit auf das nächste mitnehmen kann oder ob die Zugzeit beschränkt ist, wie lang diese Zugzeit ist, auf welcher Rechenarchitektur man arbeitet. Das sind alles Sachen, wo man lieber testet direkt auf der Hardware, die man das ausführen möchte, als das von vornherein planen kann. So. Und ich würde jetzt nochmal zum Vergleich von MCTS und Minimax kommen. Und zwar in der Art und Weise, wie der Suchbaum aussehen würde. Das ist jetzt so, dass Minimax immer den kompletten Suchbaum explorieren würde. Hier jetzt an dem Beispiel gibt es einen Knoten, der auch Endzustand wäre. Dann würde es hier nicht komplett den aufhalten. Aber grundsätzlich baut Minimax einen kompletten Suchbaum bis zu einer festen Tiefe auf und ist dann auch extrem symmetrisch. MCTS hingegen würde nur die besten Spielzustände aufbauen und ist oft so asymmetrisch in der Struktur und hat dann auch deutlich weniger Spielzustände an sich exploriert. Und wichtiger Vergleich ist auch hier, Minimax braucht eine Zustandsbewertung, MCTS braucht das nicht. Für Monte Carlo T-Search reicht das, wenn man einfach nur weiß, wer am Ende das Spiel gewonnen hat oder wie das Spiel ausgegangen ist. Außerdem ist es bei MCTS auch so, dass die einzelnen Schritte sich auch sehr dynamisch anpassen können. Also zum Beispiel kann man einfach sagen, okay, ich mache jetzt nicht nur ein Rollout, ich mache jetzt einfach 1000 Rollouts und propagiere dann die Ergebnisse von diesen 1000 Rollouts. Man kann auch erstmal mehrere Rollouts und Propagationen machen, bevor man weitere Spielzustände sich im Spielbaum merkt. Und außerdem ist es auch so, dass bei MCTS der Algorithmus eigentlich jederzeit beendet werden kann und eigentlich keine feste Terminationsbedingung hat, sodass man sich dann auch sehr gut das verbinden kann mit anderen Terminationsbedingungen, die jetzt, wie zum Beispiel Zeit oder dass jetzt eine Anfrage kommt. Das heißt, es lässt sich auch sehr gut in Async-Kontexten nutzen. Bei Minimax ist es so, dass die Laufzeit extrem stark vom Verzweigungsgrad abhängt. Und das heißt natürlich auch, dass wenn man gute Möglichkeiten hat, diesen Verzweigungsgrad einzuschränken, zum Beispiel dadurch, dass man schon sehr gute Schätzungen bekommt für die Spielzustände und dann dementsprechend nicht mehr relevante Teilbäume abschneiden kann, ist das sehr gut. Und deswegen und natürlich auch, wenn man nur sehr kurzfristig planen muss. Also wenn ist ja gut, dass, wenn die beschränkte Tiefe nicht so hoch sein muss und auch dann schon gute Ergebnisse liefert. Und relevant wäre das zum Beispiel bei Minimax im Endspiel. Es ist auch oft so, dass verschiedene Spielengines gezielt verschiedene Ansätze kombinieren und dann zum Beispiel im Endspiel eher mehr Minimax-artige Ansätze nutzen, also deutlich größere Anteile des Spielbaums explorieren, weil es da relevanter ist, dass man perfekt spielt und am Anfang des Spiels eher Schätzansätze, wie zum Beispiel MCTS nutzt, um erstmal nur eine grobe Schätzung und Verteilung zu machen und sowieso noch gar nicht so gute Bewertung für den Anfang bekommen könnte. Außerdem ist natürlich auch relevant, dass der MCTS dynamisch anpassbar ist. Das heißt, wenn man nur sehr kurze Zeitframes hat, in denen man rechnen kann und auch noch nicht weiß, wie lang diese Zeitframes sind, ist diese dynamische Anpassbarkeit für MCTS sehr relevant. Und dann wäre das ein sehr guter Grund, den zu spielen. Außerdem ist auch noch gesagt, dass der Verzweigungsgrad eine große Rolle spielt, danach welchen Algorithmus man nimmt. Bei Spielen, die einen extrem hohen Verzweigungsgrad haben, wäre es selten sinnvoll, einen Minimax-Ansatz zu nutzen. Aber auch hier gilt wieder, testen. In der Praxis kann es auch passieren, dass für einige Spiele Minimax trotzdem relevant ist, auch wenn der Verzweigungsgrad groß ist, gerade wenn man nur Teile des Suchbaums betrachten muss und sehr gut diese abschneiden kann. Und jetzt würde ich nochmal zum großen Danke kommen. Ich hatte von vielen Leuten, die mich unterstützt haben, viele hilfreiche Tipps gegeben haben, mehrfach den Talk durchgelesen haben und mir Feedback gegeben haben. Und ohne die wäre das nicht möglich gewesen, jetzt hier den Vortrag halten zu können. Jetzt habe ich noch wenige Minuten für Fragen. Ich habe im Anhang auch noch mehrere Antworten vorbereitet. Also wenn jetzt noch ein, zwei Fragen möglich sind.
Ja. Ja, vielen Dank erstmal an dich, Fix, für diesen spannenden Vortrag. Wir haben jetzt wirklich noch 2,5 Minuten für Fragen. Also wenn Fragen da sind, dann jetzt gerne melden. Eine Frage.
Ich habe nur eine ganz kleine Frage und ich hoffe, ich bringe dich damit jetzt nicht in die Bredouille, aber ich habe mich gefragt, ich im Alltagssprachgebrauch würde sagen, ein Spiel ist entschieden, auf der Folie stand einmal entschlossen. Ist es so ein Fachsprachgebrauch oder einfach?
Nee, das ist einfach eine Formulierung.
Okay, gut. Fand ich nur interessant, danke.
Es gibt tatsächlich noch eine andere Formulierung, das heißt, dass ein Spiel entschieden ist, was jetzt aber eher meint, dass das Spiel als solches entschieden ist, wie zum Beispiel Tic-Tac-Toe ist gelöst. Also bei Tic-Tac-Toe weiß man, spielen alle Spielenden optimal, wird das Spiel unentschieden ausgehen. Was man zum Beispiel auch bei Dame mit bestimmten Regeln weiß.
Okay, und das ist ebenfalls ist unentschieden. Dann
ich wollte mich einfach nur davon ein bisschen abtrennen, aber grundsätzlich ist es eigentlich nur eine Formulierungsfrage. Also das ist kein Fachwort.
Ich meine nur, entschlossen wäre dann ein Zug dem, oder? Nee.
Ein Spiel, also dass in diesem Spielzustand das Spiel bereits beendet ist. Also es ist entweder unentschieden, es hat jemand gewonnen oder es gibt irgendeinen Regelgrund, wieso das Spiel jetzt beendet ist.
Okay, dankeschön.
Ja, gibt es sonst noch eine Frage? Ich denke, wenn wir jetzt sonst keine weiteren Fragen mehr haben, auch mit dem Blick auf die Zeit, sage ich danke an dich, Fisk. Wenn ihr noch Fragen habt, ist Fisk auch noch während der YCMP zu finden. Mhm. Könnt ihr gerne nochmal zukommen. Und dann nochmal bitte einen ganz großen Applaus für Fisk.